Ich möchte zuvor heute Abend ein Wort aus dem 2. Timotheusbrief lesen und diesen meinem Vortrag zugrunde legen. 2. Timotheus, Kapitel 3, die Verse 16 und 17. Alle Schrift ist Gott gehaucht und nütze zum Lehren, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet und funktionsfähig sei, zu jedem guten Werk gerüstet und funktionsfähig gemacht. Wenn wir von der biblischen Ehe sprechen, dann soll dabei klar werden, dass wir auf dem Boden des Wortes Gottes sprechen. Das heißt, wir setzen voraus, dass die Heilige Schrift die Quelle unserer Information ist, die Hauptquelle. Sie lehrt uns aber auch, aus der Erfahrung zu lernen. Aber diese muss immer wieder gemessen werden am untrüglichen Wort Gottes. Paulus betrachtet die ganze Schrift als von Gott gesprochen, von ihm gehaucht. Und diese Schrift soll unsere Grundlage sein, wenn wir über die Ehe sprechen. Das Thema lautet in diesen Tagen: die Ehe nach der Heiligen Schrift. Gestern Abend begannen wir zu sprechen vom Wesen der biblischen Ehe. Und da hielten wir fest, die biblische Ehe ist ein ursprünglicher Gedanke Gottes. Die Ehe, die Geschlechtlichkeit, ist Gottes Idee. Zweitens, die biblische Ehe ist eine Verordnung, das heißt eine Stiftung Gottes. Und dabei waren wir einige Zeit stehen geblieben. Heute Abend fahre ich fort mit einem dritten Gedanken, der zum Wesen der biblischen Ehe gehört. Bei der biblischen Ehe geht es um eine Eheschließung. Dieser Gedanke wird heute vernachlässigt, nicht nur in solchen Kreisen, die die Bibel nicht beachten, sondern manchmal auch in solchen Kreisen, wo man aufgrund des Wortes Gottes sprechen und handeln möchte. Meine Frau und ich haben das vor einiger Zeit erlebt. Eine Aussage eines Pastors, die dann zu einer Krise, mit zu einer Krise in der Gemeinde führte. Schönen Dank. Ich habe vorhin zu stark gesungen. Also bei der biblischen Ehe geht es um eine Eheschließung und hierzu möchte ich vier Gedanken äußern. Erstens, der Gedanke der Eheschließung liegt bereits in der ursprünglichen Verordnung Gottes, wenn es in 1. Mose 2, Vers 24 heißt: ein Mann wird seiner Frau anhangen. Das ist schon Eheschließung. Nach dieser Aussage Gottes selbst wird Eheschließung als verbindliche Zuwendung verstanden. Er wird seiner Frau anhangen. Das ist aber zunächst nicht die körperliche Verbindung. Das ist die gegenseitige Zuwendung, die verbindliche Zuwendung, die in der Eheschließung deklariert wird. Zweitens. Die Eheschließung der Bibel trägt formalen Charakter. Man holt sich nicht nur eine Frau und fängt an, mit ihr zu leben, sondern die Eheschließung der Bibel trägt öffentlichen, formalen Charakter. Es gab in der Bibel Eheschließung oder Vermählung. Nun einige Hinweise aus der Heiligen Schrift, die darauf zielen. Einmal, den formalen Charakter der biblischen Eheschließung sieht man in Hinweisen auf Bräuche in Verbindung mit derselben. Die Bibel gibt zu verstehen vermittels Erwähnung von Bräuchen, Hochzeitsbräuchen, dass es in jener Zeit bereits Hochzeit gab oder amtliche oder formale Vermählung. Zum Beispiel spricht die Bibel von einer Verlobung. Eheschließung ist in der Schrift, die von der Gesellschaft anerkannt ist. Das heißt, eine Eheschließung, die in der Gesellschaft anerkannt ist. Sie erfolgt in zwei Etappen. Die erste Etappe ist die Verlobung und die zweite ist die Hochzeit. Die erste Etappe, die Verlobung, verpflichtet bereits zur gegenseitigen Treue. Und die Partner können bereits Mann und Frau genannt werden. Das ergeht aus einigen Stellen. 1. Mose 29, Vers 21, wo Jakob zu Laban geht. Ich möchte meine Frau haben. Sie sind schon verlobt, aber sie möchte ihm jetzt gegeben werden. 5. Mose 22, 23 bis 28, eine weitere Stelle. Ich gebe sie für die, die Not sieht, die zu nehmen oder später noch anhand der Kassette weiter studieren möchten. Matthäus 1 ebenfalls. Da sagt der Engel, in den Versen 18 bis 20 haben wir das, da spricht er von Maria als der Frau von Josef. Aber sie waren erst nur verlobt. Man muss also wissen, dass die Eheschließung in Israel aus zwei Etappen bestand. Und die erste Etappe war bereits eine Art gesetzlicher Vermählung. Die Verlobung in Israel war nicht eine Verlobung, wie wir sie haben, die wir auch Verlobung nennen. Das heißt, die erste Etappe war, verpflichtete die Eheleute oder das verlobte Paar bereits zur lebenslänglichen Verbindlichkeit. Sollte die Verlobung aufgelöst werden, dann kam das einer Ehescheidung gleich. Dennoch hat man nicht zusammen gelebt, darüber mehr später. Die eigentliche Hochzeit erfolgt dann später. Die Verlobung in Israel hat also sehr starken Charakter. Das spricht also davon, dass man damals also formale Eheschließung hatte, die schon mit der Verlobung beginnt. Gott nimmt dann die Verlobung zum Vorbild für seine Liebe und Treue Israel gegenüber. Das tut er besonders in dem Propheten Hosea. Hosea war ein Prophet, der am eigenen Leibe erfahren musste, was es heißt, eine untreue Frau zu haben. Die ist ihm weggelaufen. Und da soll er mitfühlen mit Gott, dem das Volk Israel als Frau im Bilde weggelaufen ist und anderen Göttern hinterhergelaufen ist. Hosea soll Gott verstehen und aus diesem Mitverstehen prophetisch sprechen in das Volk Gottes hinein. Also Gott nimmt die Verlobung als Beispiel für seine Liebe und Treue Israel gegenüber. Anlässlich der Verlobung können Geschenke gegeben werden. Das ist auch ein Zeichen davon, dass es sich hier um eine formale Angelegenheit handelt. Bei diesen Geschenken ist einmal die Gabe des Bräutigams bzw. der Familie des Bräutigams. Diese ist eine Art Entschädigung an die Familie der Braut. Ihnen wird ja eine Kraft weggeholt, ja? Und dann wird gleichsam symbolisch entschädigt. Nicht eine Braut gekauft, nicht so, das muss man nicht so auffassen. Diese Gabe versiegelt dann den Vertrag. So ist es bei dem Knecht von Abraham, der für Isaak eine Frau holt. Die Geschichte haben wir in 1. Mose 24. Dort ist es Vers 53, wo von dieser Gabe die Rede ist. Wir haben weiter ein Beispiel in Kapitel 29 im Leben von Jakob in Vers 18. Eine weitere Stelle wäre Kapitel 34, Vers 12 Und dann 2. Mose 22, Vers 17. Es gab noch andere Gaben, zum Beispiel die Gabe des Vaters der Braut. Und diese Gabe des Vaters der Braut galt entweder der Braut selbst, seiner Tochter, oder dem künftigen Schwiegersohn, also dem Bräutigam. Es konnte sich hier zum Beispiel um Diener, künftige Diener für das junge Paar, also Diener werden vom Vater der Braut weitergereicht an die Kinder, oder sogar Land, konnte sich um Diener oder Land handeln. Wieder 1. Mose 24, Vers 59, der Rahel werden Diener mitgegeben. Und wieder Jakob, Kapitel 29, Vers 24. Dasselbe haben wir in Richter 1, eine sehr schöne Liebesgeschichte, Richter 1, Vers 15. Und zum Dritten haben wir die Gabe des Hauses des Bräutigams an die Braut. Der Bräutigam bzw. sein Haus schenkt der Braut eine Gabe. Diese Gabe konnte aus Kleidern oder Juwelen bestehen. 1. Mose 24, Vers 53. Ein zweiter Brauch, der auf den formalen Charakter der Eheschließung hinweist: die Schrift spricht vom Schließen eines Bundes. Dieses war die zweite Etappe der Eheschließung. Die erste Etappe war bereits gesetzlich verankert, aber die zweite Etappe bestand dann aus dem Schließen eines Bundes. Das geschah bei der Hochzeit, wo dann auch gefeiert wurde. Bibelstellen hierzu, Sprüche Kapitel 2, Vers 17 und Maleachi, das letzte Buch der Bibel, Kapitel 2, Vers 14. In einem Schreiben oder in einer Schrift, die parallel läuft zum Alten Testament, nicht aber zu unserer Heiligen Schrift gehört, obwohl sie manchmal hinzugezählt wird, zum Beispiel im Buch Tobit, das ist eine israelitische Schrift aus alter Zeit, da liest man in Kapitel 7, Vers 13 folgendes. Dann wandte er, der Bräutigam, nach der Hochzeit, dann wandte er sich an die Mutter und ließ sie ein Blatt zum Schreiben holen. Er setzte den Heiratsvertrag auf, Entschuldigung, dieses bei der Hochzeit. Er setzte den Heiratsvertrag auf, durch den er Tobias seine Tochter zur Frau gab, entsprechend der Bestimmung im Gesetz des Mose. Also nicht der Bräutigam, Entschuldigung, der Vater der Braut. Der dritte Brauch, der auf einen formalen Charakter der Eheschließung hinweist. Die Schrift spricht von einem Ehesegen. So bei der Hochzeit, bei der Vermählung von Isaak, 1. Mose 24, Vers 60, und auch im Buche Ruth, Kapitel 4, Vers 11. Und beide dieser Ehesegnungen waren öffentlich. Sie hatten öffentlichen Charakter. Das war nicht nur etwas Heimliches. Vierter Brauch. Die Bibel spricht von Hochzeitskleidern, was darauf hinweist, dass es sich um eine öffentliche Sache handelt. In Psalm 45, einem Hochzeitslied, haben wir diese Erwähnung. Psalm 45 in den Versen 13 und 14. In Jesaja 61, Vers 10 ist dann von Schmuck die Rede und in Jeremia 2, Vers 32 von einem Gürtel, das heißt als Schmuck, als Hochzeitsgürtel. Fünftens, die Bibel spricht von Begleitern der Braut und von Freunden des Bräutigams. So wiederum in Psalm 45, Vers 15 und auch im Richterbuch, Kapitel 14, in den Versen 10 und 11. Und im Neuen Testament kommen diese auch zur Sprache in Matthäus 9, Vers 15. Sechster Brauch. Brauch. Es ist die Rede von einem Umzug des Bräutigams bei der Hochzeit, von einem Umzug des Bräutigams mit seinen Freunden, und zwar zum Hause der Braut. Jesus spricht davon in einem Gleichnis in Matthäus 25, am Anfang des Kapitels. Sodann ist von einem Hochzeitsessen als siebten Brauch die Rede, an mehreren Stellen des Alten Testamentes, aber auch im Neuen Testament, da haben wir wieder eine Geschichte unseres Herrn in Matthäus 22, in den ersten Versen dort. Auch in Johannes 2, Vers 9, bei der Hochzeit zu Kana ist von diesem Hochzeitsessen die Rede. Achtens, es ist die Rede von einem Brautzimmer, in dem die anschließende erste geschlechtliche Verbindung stattfindet. 1. Mose 29, wieder in der Geschichte von Jakob in Vers 23, Psalm 19, Vers 5, wo von der Sonne die Rede ist, die wie ein Held, ein Bräutigam aus dem Zimmer kommt. Joel 2, Vers 16 und so weiter, auch im Neuen Testament. Matthäus 9, Vers 15 wieder und Markus 2, Vers 19. Und wieder in dieser Geschichte von dem Buche Tobit ist die Rede von so einem solchen Zimmer. Da lese ich wieder aus Kapitel 8, die Verse 1 und 4. Dies ist nicht in der Bibel, sondern in diesem parallel laufenden Buch aus alter israelitischer Geschichte. Sie ging, das Bett der Kammer herzurichten, wie er befohlen hatte, und führte ihre Tochter dorthin. Mut, mein Kind! Sie weinte über sie, dann trocknete sie ihre Tränen. Der Herr des Himmels gebe dir Freude statt dieser deiner Trauer. Mut, Tochter! Sie nehmen gleichsam Abschied. Dann, nach Beendigung des Mahles, sprachen sie davon, zur Ruhe zu gehen. Und sie führten den Jüngling zum Essraum, vom Essraum zur Kammer. Also das ist diese Brautkammer. Als die Eltern indessen hinausgegangen waren und die Tür geschlossen hatten, erhob sich Tobias, der Bräutigam, vom Lager und sprach zu Sarah: Steh auf, Schwester, beten wir beide gemeinsam und flehen wir zu unserem Herrn, um seine Gnade und Hilfe zu erlangen. Wie schön! Die Verbindung konnte also mit von einem Beten begleitet sein. Neuntens. Die Bibel spricht von Festlichkeiten, die eine oder zwei Wochen andauern können. Zum Beispiel im Richterbuch, es dürfte sich da um die Vermählung von Simson handeln, in Kapitel 14, Vers 12. Soweit die Bräuche. Aber es gibt noch andere Hinweise auf den amtlichen Charakter oder den formalen öffentlichen Charakter der biblischen Eheschließung. Der formale Charakter der biblischen Ehe wird gefestigt durch das Stellen des Menschen unter das göttliche Gebot. Zum Beispiel, wenn die Obrigkeit eines Landes den Begriff der Eheschließung bestimmt, wenn sie diesen Begriff bestimmt und sagt, was Eheschließung ist, dann hat man sich daran zu halten, insofern dieses nicht strafwidrig ist oder von der Schrift schriftwidrig ist. In 1. Petrus 2, Vers 13 heißt es, dass wir aller menschlichen Verordnung untertänig sein sollen. Wer also von seinem Status etwas Gegenteiliges behauptet, bricht dann das Landesgesetz. Das muss vielleicht erklärt werden. Wenn das Landesgesetz sagt, dies ist Eheschließung, unter solchen Umständen ist eine Ehe geschlossen. Das heißt, es bedarf einer öffentlichen, anerkannten, standesamtlichen Vermählung zum Beispiel. Bevor man als verheiratet gilt, wenn man dann später einmal ein Dokument ausfüllt und sagt, verheiratet oder nicht verheiratet, dann ist man imstande, an der richtigen Stelle sein Kreuz hinzustellen. Aber jetzt gibt es Leute, auch christliche Menschen, die sagen, wir lieben uns und wir gelten als Eheleute. Das können Sie aber nur jemandem sagen, der bereit ist, das zu glauben. Ja. Denn der Staat glaubt das nicht. Wenn Sie also etwas Gegenteiliges, als was der Staat sagt, wenn der Staat schriftgemäß handelt, in diesem Fall ja, dann dürfen Sie nicht lügen. Dann dürfen Sie nicht sagen, wir sind vermählt. Nach der Heiligen Schrift sind wir Ehepaare, ja. Das genügt nicht. Die Schrift stellt uns unter das Landesgesetz. Wer von seinem Status etwas Gegenteiliges behauptet, bricht dieses Gesetz. Weiter steht in Römer 7, in den ersten drei Versen geschrieben, das Gesetz Gottes fordert von den Ehepartnern Treue. Das Gesetz fordert von Ehepartnern Treue. Nun ist es so, dass die, die über das Wort Gottes wachen müssen, die Ältesten, die Leitung einer Gemeinde und auch andere in der Gesellschaft, wir sind nicht einfach, niemand von uns wohnt auf einer Insel. Wir gehören alle zusammen in einer Gesellschaft. Und die Frage Kains ist längst beantwortet worden. Bin ich meines Bruders Hüter? Jeder von uns hat darauf zu achten, dass der andere Gottes Wort einhält. Wenn ich also verantwortlich bin als Reich Gottes Arbeiter, als Hirte in der Gemeinde Jesu, und wenn ich als Christ auch die Verantwortung habe, dafür zu sorgen, dass mein Mitchrist als Ehepartner treu ist, dann muss ich wissen, wann seine Ehe begann. Sie darf also nicht einfach privat irgendwo einmal angefangen haben, sondern die Öffentlichkeit muss das wissen. Römer 7 fordert also indirekt eine formale Eheschließung, eine anerkannte Vermählung. Bestandteil der biblischen Eheschließung. Weiter. Ist nicht die Geschlechtsverbindung. Bestandteil der biblischen Eheschließung, wenn wir von ihrem Wesen sprechen, ist nicht die Geschlechtsverbindung. Ich sage hier etwas, das auch in christlichen Kreisen nicht so aufgefasst wird. Hier schwimme ich gegen den Strom, aber ich will Schriftargumente liefern für diese Aussage. Zwei Antworten. A. Die Geschlechtsverbindung ist nicht der Beginn der Ehe. Das wird manchmal behauptet. Der Geschlechtsbeginn sei der Beginn der Ehe. Nach 2. Mose 22, den Versen 16 und 17, kann das nicht sein. Dort lesen wir, wenn jemand eine Jungfrau betört, das heißt verführt, die nicht verlobt war und liegt bei ihr, so soll er sie gewisslich durch eine Heiratsgabe sich zur Frau erkaufen. Wenn ihr Vater sich durchaus weigert, sie ihm zu geben, so soll er Geld darwegen nach der Heiratsgabe der Jungfrauen. Also mit diesem Beischlaf waren sie noch nicht Eheleute. Ja. Die Eheschließung und der Geschlechtsverkehr sind zweierlei. Mit dem Beischlaf ist man noch nicht verheiratet. Beischlaf und Eheschließung gelten als zweierlei. Und Beischlaf verpflichtet nicht notwendigerweise zur Eheschließung. Ferner, nach Johannes 4, 16 bis 18 sind Ehe und auch konstantes Miteinanderwohnen zweierlei. In Johannes 4 haben wir die Geschichte von einer samaritanischen Frau. Jesus reist durch Samarien, wie das manchmal Gewohnheit war, mit seinen Jüngern. Über die Mittagszeit gehen die Jünger ins Dorf, um einzukaufen, oder in die Stadt, um einiges zum Essen zu kaufen. Inzwischen bleibt Jesus beim Brunnen, das ist der Jakobsbrunnen, und wartet auf sie. Er ist Gottes Sohn und weiß, dass das so sein muss. Er muss zur Verfügung stehen, wenn diese Frau kommt, und in der Tat kommt sie, zu einer Stunde, wo man nicht pflegt, Wasser zu schöpfen. Aber eben, sie ist gleichsam in gewissermaßen eine Frau, die am Rande der Gesellschaft lebt. Und es entsteht ein Gespräch zwischen ihr und Jesus. Wir kennen vielleicht die Geschichte. Und dann bittet die Frau von Jesus, der ihr ein Wasser angeboten hat, wenn sie das trinkt, wird sie nie mehr Durst haben. Dann bittet sie Jesus um dieses Wasser, worauf Jesus sagt, geh, hol deinen Mann und komm zurück. Also der muss dabei sein. Dann sagt sie, ich habe keinen Mann. Worauf Jesus antwortet, du hast recht. Eigentlich hast du keinen Mann. 5 hast du gehabt, das waren deine Männer. Dieser 6. ist nicht dein Mann, aber du lebst mit ihm. Merken wir? Das ständige Konkubinat ist noch nicht Eheschließung. Mit dem Beischlaf ist noch nicht eine Ehe geschlossen. Der Mann, mit dem die Samariterin wohnt, ist nicht ihr Ehemann, sagt Jesus. Da trägt Jesus etwas bei zu unserem Verständnis von der biblischen Ehe. Ein weiterer Gedanke, wenn wir sagen, Bestandteil der biblischen Eheschließung ist nicht die Geschlechtsverbindung. Ich habe gesagt, die Geschlechtsverbindung ist nicht der Beginn der Ehe. Jetzt muss ich noch sagen, die Geschlechtsverbindung ist auch nicht die Vollendung der Verehelichung. Dies ist eine sehr verbreitete Auffassung. Man spricht sozusagen vom ersten Geschlechtsverkehr als von der Vollendung der Ehe und der Eheschließung. Das ist nicht biblisch. Der erste Geschlechtsverkehr nicht die Vollendung der Verehelichung ist, ergeht einerseits aus dem, was wir bereits gesagt haben, 2. Mose 22 in Johannes 4, wo Eheschließung und Geschlechtsverbindung als zweierlei aufgefasst werden. Zweitens ergeht es aus dem bereits verpflichtenden Charakter der formalen Eheschließung. Wenn die Eheschließung bereits verpflichtet, dann braucht es nichts mehr, um die Eheschließung zu vervollständigen. Die Eheschließung, die formale Verehelichung, ist schon komplett. Sie kann nicht vollendet werden. Was man weiter tut, ist das Leben innerhalb der Ehe, aber nicht der Vervollständigung der Eheschließung. Der Geschlechtsverkehr gehört zum Eheleben. Aber man ist nicht, in Anführungsstrichen, mehr verheiratet, weil man Geschlechtsverbindung gehabt hat. Die formale Eheschließung ist bereits eine vollkommene und bedarf nicht der geschlechtlichen Verbindung, um sie vollkommen zu machen. Ehescheidung nach einer formalen Eheschließung, nach einer Eheschließung, auf welche noch kein Beischlaf erfolgt war. Nehmen wir ein Ehepaar, das verheiratet ist, aber noch nicht zusammengekommen ist, geschlechtlich. Wenn dann diese Ehe geschieden wird, ist das genauso Ehescheidung, wie wenn der erste Geschlechtsverkehr stattgefunden hätte. Weiter. Es gehört zur biblischen Ehe, dass die Eheschließung dennoch ein Schritt hin zur Geschlechtsverbindung ist. Es gehört dazu, dass die Eheschließung ein Schritt hin zur geschlechtlichen Verbindung ist. Die Schrift rechnet damit, dass Verheiratete Geschlechtsverbindung haben. So in 1. Mose 2. Sie werden ein Fleisch sein. 2 Schritte. Der erste Schritt, er wird Vater und Mutter verlassen und sich seiner Frau zuwenden. Ihr anhangen, das ist die Eheschließung. Und zweitens, sie werden ein Fleisch sein. Die körperliche Verbindung. Die Geschlechtsverbindung erfolgt erst nach abgeschlossener Eheschließung. Darf auch erst danach stattfinden. Also, die Eheschließung ist ein Schritt hin zur Geschlechtsverbindung und darf sie nicht schon voraus oder vorwegnehmen. Man darf sie nicht vorwegnehmen. einige alttestamentliche Texte, die darauf hinweisen, dass der Geschlechtsverkehr nur nach einer formalen Eheschließung stattfinden darf. 1. Mose 29, die Geschichte von Jakob, in den Versen 20 bis 23. Da heißt es, Jakob geht erst nach der Hochzeit zu seiner Frau, nicht vorher. Das ist die biblische Sitte. Dritte Mose 21, Vers 9 und 5. Mose 22, Verse 13 bis 29, ein längerer Text, wo zwei Fälle von verkehrter Geschlechtsverbindung, zwei Texte besprechen diese. Diese zwei Texte besagen Folgendes. Das Fehlen von Jungfräulichkeit bei der Eheschließung heißt Hurerei. Hurerei ist nicht nur der Verkehr mit einer Hure, sondern Hurerei kann auch nur ein Akt sein, der an falscher Stelle steht. Fehlen von Jungfräulichkeit, auch bei nur einem Akt, vor der oder bei der Eheschließung, heißt Hurerei und wird mit dem Tode bestraft in diesen zwei Texten. In Ruth Kapitel 1 lesen wir in den Versen 12 und 13. Naomi weiß, um Kinder zu kriegen, braucht es Geschlechtsverkehr. Um Geschlechtsverkehr zu haben, braucht es Eheschließung. Deshalb spricht sie von einer Hochzeit oder von einer Eheschließung, wenn sie von Kindern spricht. Es geht also über die formale Eheschließung. Nun möchte ich den Fall von Josef und Maria besprechen. Ich habe einmal diesen Fall gründlich bearbeitet. Es begann auf einer Studentenfreizeit, wo der Leiter der Freizeit einige Bemerkungen machte, die mich sehr gestört haben. Er wollte nicht sagen, dass Josef und Maria Geschlechtsverkehr gehabt hatten, aber wollte zu verstehen geben, dass die Art und Weise, wie die Bibel diese Situation beschreibt, zu verstehen geben könnte, dass es möglich wäre, innerhalb der Verlobungszeit Geschlechtsverkehr zu haben. Ich will jetzt zeigen, dass das nicht in Frage kommt. Ich will den Fall von Josef und Maria besprechen. Die Verse sind Lukas Kapitel 2, Verse 4 und 5. Da heißt es, auch Josef ging hinauf von Galiläa aus der Stadt Nazareth nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Hause und Geschlecht Davids war, sich einzuschreiben. Er ging zusammen mit Maria, der ihm verlobten Frau, die schwanger war. Was wollte dieser junge Mann sagen, dieser Leiter der Studentenarbeit? Er wollte wohl sagen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, diese zwei hatten nicht Geschlechtsverkehr, aber sie haben sich in einer Gesellschaft verhalten, wie verheiratete Leute. Sie waren verlobt, lebten aber zusammen. Nicht in dem Sinne, wie wir das meinen, aber sie lebten, wie sie gaben zu verstehen, sie waren Eheleute. Was sagt die Schrift eigentlich? Wir müssen diesem Fall auf die Spur gehen. Lassen sich von Lukas 2, 4 und 5 her Schlüsse ziehen für freies Verhalten in der Verlobungszeit. Einige Bemerkungen zum Text, wobei ich auch andere Texte heranziehe. Paralleltexte, zum Beispiel Matthäus 1, Vers 19. Aber Josef, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, nahm sich also vor, sich heimlich von ihr zu trennen, heimlich von ihr zu scheiden. Zur Zeit Josefs und Marias kommt die Auflösung einer Verlobung, der einer Ehe gleich, wie ich schon zuvor sagte. Will man eine Verlobung auflösen, muss man eine amtliche Ehescheidung einleiten. Im Grundtext in Matthäus steht ein Wort, das sowohl mit entlassen wie auch mit scheiden übersetzt werden kann. Es ist dasselbe Wort. Wenn es also heißt in Matthäus 1, dann können wir so übersetzen, sich heimlich von ihr scheiden zu lassen. Das heißt, sich zu trennen von ihr, aber nicht so, dass es auffallen würde, sodass es möglichst wenig Aufsehen erregen würde. Zweitens, zweite Bemerkung zu diesem Fall. In der Verlobungszeit ist Maria rechtlich Josefs Frau, praktisch aber nicht. Es heißt, Vers 20, Josef, sagte der Engel, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr gezeugt ist vom Heiligen Geist. Sie ist also gesetzlich seine Frau, praktisch aber nicht, das heißt, er schläft nicht mit ihr. Praktisch aber nicht ist Maria die Frau von Josef, weil er sie noch nicht, in Anführungsstrichen, zu sich genommen hatte. Das war die zweite Etappe. Drittens, je bedeutungsvoller die Verlobung in einer Kultur, je bedeutungsvoller wird ein Hinweis auf das Unterlassen der geschlechtlichen Verbindung in der Verlobungszeit sein. Hat eine Verlobung einen hohen Stellenwert, dann ist es umso bezeichnender, wenn in der Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit kein Geschlechtsverkehr stattfindet. Viertens, trotz dessen, dass es so bei Maria und Josef ist, verkehren die beiden nicht. Lukas 1, Vers 27. Da wird ein Engel zu Maria gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Manne namens Josef aus dem Hause Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Sie ist also verlobt. Und Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi war wie folgt, als Maria, seine Mutter, Josef verlobt war, fand sie's, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Nachdem Maria die Verlobung hinter sich hat, ist sie immer noch eine Jungfrau. Lukas schreibt von einer Jungfrau, zu der der Engel kommt. Und Jungfrau heißt auch in jener Zeit Jungfrau. Und wenn Maria dann sagt, ich kenne keinen Mann, dann heißt das nicht, dass sie von keinem weiß, und immerhin ist sie hier verlobt, sondern ich lebe nicht mit einem Mann. Sie hat keinen Geschlechtsverkehr, aber der Engel kündigt an, sie wird ein Kind kriegen. Und auch Maria weiß, ohne Geschlechtsverkehr kann es kein Kind geben, ja, normalerweise. In diesem Fall soll es anders sein. Das ist ihr aber neu. Sie denkt zuerst, es muss Geschlechtsverkehr stattfinden. Aber Engel, ich habe keinen Mann. Ja? Nicht, dass sie nicht glaubt. Es ist nicht so wie bei Zacharias. Sie ist nur etwas verwirrt. Sie ist zutrauensvoll. Aber sie weiß nicht, wie das dann zugehen soll. Ich kenne, in Lukas 1, Vers 34, steht in der Gegenwartsform, jetzt, in dieser Verlobungszeit, kenne ich keinen Mann. Ich lebe mit keinem. So wenig haben die zwei gemein, dass Josef erst auf Umwegen über die Schwangerschaft erfährt. Woher das Kind ist, erfährt er ebenfalls nicht von ihr, sondern durch einen Traum von Gott. Sie sind verlobt, aber sie haben sehr wenig miteinander. Wir haben eine schwächere Verlobung, aber eine stärkere Verbindung zwischen den Brautleuten. Da ist es umgekehrt. Sie haben eine stärkere Verlobung, aber eine schwächere Verbindung zueinander. Das heißt, sie bleiben geschützt vor Versuchung. Geschlechtliche Verbindung hat also nicht stattgefunden. in dem ersten Abschnitt der Verlobungszeit, als noch keine der beiden über Gottes Absicht informiert war. Also zwischen Verlobung und dem Kundwerden, dass ein Kind auf übernatürliche Weise kommen soll, in dieser Zeit, wo der Engel von der Verlobung bis zum Erscheinen des Engels, hat kein Geschlechtsverkehr stattgefunden. Fünftens. Erst nachdem Josef seine Braut zu sich genommen hat, in Anführungsstrichen, wird es für notwendig gefunden, darauf hinzuweisen, dass kein intimes Erkennen stattfand. Vor dem war es nicht notwendig. Aber nachdem sie zusammenkamen, dann findet der Heilige Schreiber es für notwendig, auch jetzt fand kein Verkehr statt. Vorher war es nicht notwendig, das zu erwähnen, weil es sowieso nicht in Frage kam. Also erst nach der zweiten Etappe der Vermählung. Erst nachdem Josef seine Braut zu sich genommen hat, also nach der zweiten Etappe der Eheschließung, wird es für notwendig gefunden, darauf hinzuweisen, dass kein intimes Erkennen stattfand. Sechstens. Wenn der Heilige Geist dem Josef zuvorkommen will, das heißt, Maria schwanger machen, und er will Josef zuvorkommen, damit es nicht von ihm kommt, damit sie nicht durch ihn schwanger wird. Wenn also der Heilige Geist Josef zuvorkommen will, mit einer Schwangerschaft, dann genügt es, dass er, der Heilige Geist, die Empfängnis vor dem Zu-sich-Nehmen einleitet. Vor der zweiten Etappe. Vor dem war keine Gefahr. Der Heilige Geist kann sich auf Josef verlassen. Der wird nicht bei ihr schlafen. Der Heilige Geist hat keine Eile, um Josef jetzt zuvorzukommen. Matthäus 1, Vers 18 wieder. Für das Einleiten einer Empfängnis vor der Verlobung war keine Notwendigkeit. Das kam sowieso nicht in Frage, da keine Gefahr der geschlechtlichen Begegnung in der Verlobungszeit bestand. Also wenn man behauptet, es hätte in der Verlobungszeit das gegeben, dass man Geschlechtsverkehr hatte, dann hätte der Heilige Geist vor der Verlobung die Maria schwanger machen müssen. Aber jetzt musste er das nicht, weil sowieso kein Geschlechtsverkehr während der Verlobungszeit stattfand. Siebtens. Das Zu-sich-Nehmen, in Anführungsstrichen, also die zweite Etappe der Vermählung, fand statt vor der Geburt Jesu. Es ist also nicht so, dass sie nur verlobt waren. Matthäus 1, 24 und 25 steht das geschrieben. Nimm deine Frau zu sich, und da steht es, er tat das. Da die Geburt bald nach Ankunft in Bethlehem geschah und die Heimbringung nicht als unterwegs geschehen zu betrachten ist, muss diese, das zu sich nehmen, die Heimbringung, bereits in Nazareth erfolgt sein. Dann aber reisen sie nach Bethlehem als Eheleute. Sie sind also nicht nur Verlobte, wenn sie von Nazareth nach Bethlehem reisen. Sie sind Eheleute, weil er auf den Befehl des Engels hin die Frau zu sich genommen hat. Was heißt das, zu sich nehmen? Aus Lukas 2, 4 und 5, also zu schließen, dass es damals vorkam, dass Verlobte zusammenlebten, auch wenn Josef und Maria das nicht getan haben, ist unzulässig. Man kann hiervon auch nicht ableiten, dass der zweite Teil der Eheschließung nicht stattgefunden hatte, was ich früher dachte. Man kann aus Lukas 2, Vers 4 und 5 nicht ableiten, es habe keine amtliche Vermählung stattgefunden. Wenn auch aus offensichtlichen Gründen unter einfachen Verhältnissen. Ich will den Satz noch einmal lesen. Man kann hiervon, Lukas 2, Vers 5, 4 und 5, auch nicht ableiten, dass der zweite Teil der Eheschließung nicht stattgefunden hatte, wenn auch, zugestandenermaßen, aus öffentlichen Gründen unter einfachen Verhältnissen keine Hochzeitsfeier. Können Sie sich den Verzicht Marias denken, um unseren Herrn auf die Welt zu bringen? Sie verzichtet auf eine glorreiche Hochzeit. Denn was wäre das gewesen, auch eine Hochzeit und eine schwangere Frau, kurz vor der Geburt? Ja. aus öffentlichen Gründen, aus Gründen, die wir verstehen können, wird die Hochzeit oder die zweite Etappe, die Bundschließung, sehr heimlich, sehr still geschehen sein. Aber es war eine Eheschließung. Die zweite Etappe der Vermählung wird stattgefunden haben. Andere neutestamentliche Texte, die darauf hinweisen, dass eine Geschlechtsverbindung erst nach der Hochzeit stattfindet. Ich gebe einige. Matthäus 5, Vers 32. Matthäus 5, 32. Matthäus 22, Verse 23 und 24. Und 1. Korinther 6. In 1. Korinther 6, den Versen 9 und 10 und 15 und 16 und Vers 18. Aus diesen Versen geht hervor, dass Geschlechtsverkehr vor der Ehe Sünde ist. Er ist verboten. 1. Korinther 7, Vers 9 ist eine weitere Stelle. Und auch die Verse 27 und 28 und dann die Verse 34 bis 38. Aus diesen Versen geht hervor, dass die Lösung für nicht enthalten können. Paulus spricht von jungen Leuten, die sehr gern zusammenkommen würden, also heiraten möchten. Die Lösung für nicht enthalten können wird mit dem Heiraten angegeben, nicht mit einem einfachen Geschlechtsverkehr, sondern wenn sie zusammenkommen wollen, sie lieben sich und sie möchten gern zusammenfinden, dann muss erst eine Hochzeit stattfinden, damit das eingeleitet werden kann. Folglich kommt Geschlechtsverbindung erst mit der Eheschließung, nicht vorher. Etwas weiteres zur Geschlechtsverbindung. Die Geschlechtsverbindung findet nur mit dem eigenen Partner statt. Das gehört auch zur Eheschließung oder zur Ehe, dass der Geschlechtsverkehr, zu dem die Eheschließung hinführt, nur mit dem eigenen Ehepartner stattfindet. Ich habe hier eine lange Liste von Schriftstellen. Ich will sie nicht langweilen mit dem Lesen derselben, auch nicht mit den ständigen Aufschlagen, aber ich denke, es ist uns bekannt, dass die Schrift nur zu oft den Ehebruch, wie wir ihn nennen, verpönt, nicht gut heißt. Nun ein kurzer Exkurs, eine Frage, die uns oft beschäftigt, denn Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe kommt ja so oft vor. Deshalb die Frage, besonders bei jungen Leuten, verpflichtet eine voreheliche Geschlechtsverbindung zur Eheschließung? Das ist die Frage. Ich will zwei Antworten geben. Erste, normalerweise ja. Normalerweise würde sie verpflichten. Aus zwei Texten, 2. Mose 22, den Versen 16 und 17, das sind die Verse, die ich vorhin las, und dann 5. Mose 22, die Verse 28 und 29. Das ist wieder einer der Texte, der von dem Fall eine Geschlechtsverbindung vor der Eheschließung sprach. Gerade weil Geschlechtsverbindung gegenseitig verpflichtet und auch dem Kind in Anführungsstrichen, ist sie in die Geborgenheit der formalen Ehe gestellt. Also es ist normal, dass man dann heiraten sollte, weil Geschlechtsverbindung normalerweise verpflichtet. Dieser Akt gehört zu einer gegenseitigen Verpflichtung. Und wenn er außerhalb der Ehe vorkommt, beziehungsweise vor einer Eheschließung, von jungen Leuten, die nicht verheiratet waren, normalerweise sollten sie dann heiraten. Auch weil nach biblischer Auffassung Geschlechtsverbindung normalerweise zu einem Kind führt. Es muss nicht immer ein Kind erfolgen, auch nicht, wenn keine Verhütungsmittel gebraucht wurden, das ist klar. Aber immerhin muss mit einem Kind gerechnet werden. Mit dem potenziellen Kind muss gerechnet werden. Und Geschlechtsverkehr verpflichtet diesem Kind in Anführungsstrichen. Ausnahmen, zweitens. Zweite Antwort, Ausnahmen zu dieser generellen Regel. Zwei Ausnahmen. Wenn ein Teil gläubig ist, wir haben zwei junge Leute, wobei einer gläubig ist und der andere nicht. Das heißt, er ist Christ, himmlischer Christ und der andere nicht. Und man ist einfach in Sünde gefallen. Wenn ein Teil gläubig ist, der andere Teil ungläubig, dann dürfen sie nicht heiraten. Die Geschlechtsverbindung darf nicht zwangsweise zu einer Eheschließung führen, denn eine Eheschließung zwischen gläubig und ungläubig ist verboten. Geschlechtsverbindung hebt dieses Verbot nicht auf. Israeliten durften nur Israeliten heiraten. Das ist das Alte Testament. Im Neuen Testament dürfen Christen nur Christen heiraten. Zwei Bibelstellen. 1. Korinther 7, Vers 16 und 2. Korinther 6, Vers 14. Wenn jemand heiratet, nur im Herrn, 1. Korinther 7, Vers 16 und 2. Korinther 6, Vers 14, was hat Finsternis mit dem Licht zu tun? Seid, zieht nicht am selben Joch mit den Ungläubigen. Es gibt kein engeres Joch als die Ehe im Leben. Zweite Ausnahme. Aus 2. Mose 22, Vers 17. Aus einem der Verse, die ich vorhin las. Wenn der Vater des Mädchens nicht einwilligt, dann ist eine Eheschließung nicht notwendig. Sollte der Vater es nicht wünschen, er verbietet es, dann muss nicht geheiratet werden. Soweit zu der dritten Antwort auf die Frage, was ist biblische Ehe? Zum Wesen der biblischen Ehe gehört also eine echte Eheschließung. Wir haben uns jetzt längere Zeit damit aufgehalten, bei diesem Gedanken, was ist eine biblische Eheschließung? Was gehört alles dazu und was nicht? Ein viertes Element, das zur biblischen Ehe gehört. Die biblische Ehe soll eine Führung Gottes sein. Die biblische Ehe soll eine Führung Gottes sein. Das heißt, erstens, Gott will bestimmen, wer heiratet. Vor Christus, vor dem Kommen des Christus in die Welt, ist die Ehe für alle normal. Ehelosigkeit ist ein höchst seltener Fall. Jeremia zum Beispiel durfte nicht verheiratet gewesen sein. Nach Christus oder mit dem Kommen des Christus ist die Ehe für seine Nachfolger eine Gnadengabe. 1. Korinther 7, Vers 7. Paulus spricht von einer zweifachen Gnadengabe. Christen, die ledig sind, haben diese, den ledigen Stand, als Gnadengabe. Das heißt, als eine Führung Gottes und als eine Hilfe Gottes, zur Ehre der Gnade, zum Lob der Gnade Gottes zu leben. Aber solche, die verheiratet sind, die so geführt werden, für die ist dann die Ehe eine Gnadengabe, ein Charisma, eine Befähigung, eine gottgegebene Fähigkeit, für ihn so in der Ehe zu leben. Nach Christus ist die Ehe für seine Nachfolge eine Gnadengabe also. Die Ehe ist nicht mehr eine Selbstverständlichkeit mit dem Kommen des Christus. Ehe sowohl als Ehelosigkeit sind jetzt besondere Führungen Gottes. Gaben, mit denen man jeweils zum Lob der Gnade Gottes dienen darf. Und so wie die Gnadengabe der Ehelosigkeit in eine Gnadengabe der Ehe verwandelt werden kann. So war es bei mir. Ich wurde Christ, als ich ledig war. War noch ein Junge. Ich hatte die Gnadengabe mit der Bekehrung bekommen, der Ehelosigkeit. Wie klar auf der Hand, ja. Wenn ich Christ bin und die Bibel sagt, Ehelosigkeit ist eine Gnadengabe, dann habe ich sie offenbar bekommen. Das heißt, Gott gibt Gnade, ehelos zu sein, auch für einen jungen Menschen, besonders für junge Menschen. Aber dann hat der Herr deutlich geführt in die Ehe und somit wurde mir nach der Heiligen Schrift die Gnadengabe, das Charisma der Ehe gegeben. Nun, so wie die Gnadengabe der Ehelosigkeit in eine Gnadengabe der Ehe verwandelt werden kann, so kann es auch umgekehrt der Fall sein. Das heißt, der Partner kann sterben. Und dies ist ein Trost für Witwen und Witwer. Gott nimmt nicht nur, sondern er gibt somit seinen Kindern eine neue Gnade, in diesem Los, in dieser Rolle, zum Lob seiner Gnade zu leben. Jetzt bekommen sie wieder die Gnadengabe der Ehelosigkeit, nicht wahr? Eine Gnadengabe, das heißt Gnade und Führung zugleich. Sie wissen, es ist eine Führung und sie wissen, es ist Gnade, das heißt ein Können, ein göttliches Können, das ihnen zur Verfügung steht. Die Gnadengabe ist ein Dienstrahmen, in welchem Gott auch alle nötige Kraft gibt. Eine Gnadengabe ist ein Dienstrahmen, in welchem Rahmen Gott alle nötige Kraft gibt, ihm zu dienen. Also, Gott will bestimmen, wer überhaupt heiratet. Zweitens, wenn wir sagen, die biblische Ehe soll eine Führung Gottes sein, dann behaupten wir weiter, aufgrund der Heiligen Schrift, Gott will auch bestimmen, wen man heiratet, wenn man heiraten soll. Wen man heiratet. Einige Beispiele. 1. Mose 2, der Fall Adams und Evas, die Verse 22 und 24 in 1. Mose 2. Es ist Gott, der dem Adam die Eva gibt, ihm sie zuführt. 1. Korinther 7, Vers 39. Wenn es heißt, die Witwe darf nur im Herrn heiraten, wenn sie wieder heiratet, ist damit angedeutet, dass er hier bestimmen will, mitbestimmen will. Auch wenn die Bibel sagt, dass der Herr unser Hirte ist und wir seine Schafe, ist implizit oder darin inbegriffen, dass er uns führen will. Die Ehe wird immer in gewissem Maße mit geschlossenem Auge geschlossen. Die Ehe wird immer mit teilweise geschlossenen Augen geschlossen. Das heißt, niemand weiß wirklich, wen er heiratet. Egal wie gut er ihn hat kennengelernt. Erstens können wir nicht ineinander hineinschauen. Wir kennen diese Person, die wir heiraten, nicht ganz. Und zweitens, jeder von uns wird sich verändern und keiner von uns weiß, wohin. Und wenn ich heirate, dann weiß ich nicht, wer diese Person nach 25 Jahren sein wird. Aber die Ehe muss bestehen. Wenn also die Ehe so geheimnisvoll ist und über meine Möglichkeiten des Kennenlernens hinausgeht, dann bin ich wirklich auf Gott angewiesen, um mich zu führen. Die Berufswahl mag schwierig sein, aber lange nicht so schwierig wie die Partnerwahl. Da brauche ich nun wirklich Gottes Führung und Hilfe. Und das will er auch tun. In 1. Mose 24 haben wir ein schönes Beispiel von Einzelführung. 1. Mose 24, da sind zwei Verse, die möchte ich lesen. Die Verse 14 und 44. 1. Mose 24, Vers 14. Zu den Ältesten aber hatte er gesagt, also 2. Mose, Entschuldigung, ich habe zu schnell geblättert. 1. Mose, also. Wenn nun eine Tochter kommt, so betet jetzt der Knecht von Abraham, ja, er ist jetzt angekommen im Lande seiner Vorfahren, der Verwandtschaft von Abraham. Und nicht der Vorfahren, aber der Verwandtschaft von Abraham. Und er ist jetzt hier bei einem Brunnen angekommen. Nun betet er, bevor er Bekanntschaft macht mit den Verwandten. Wenn nun eine Tochter kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke, ich werde deine Kamele auch tränken. Übrigens, kleiner Exkurs. Wissen Sie, was das heißt? So und so viel Kamelen nach einer langen Reise Wasser zu trinken zu geben? Rein mit dem Krug, raus. Die haben ihr Tank gleichsam, ist ja leer geworden, zusammengesackt. Nach der langen Reise müssen sie jetzt auftanken. Das ist mehr, als wenn wir nur ein Glas Wasser trinken. Ja. Oder wenn ich früher Pferden oder Kühen getränkt habe. Ja. Das sind Kamele. Die können richtig saugen. Der Knecht hat hier etwas Interessantes gefordert. Das war ein wirkliches Zeichen. Ja? Nicht jedes Mädchen wäre wahrscheinlich dazu bereit gewesen. Wenn eine Tochter kommt, zu der ich spreche, neige doch deinen Krug, dass ich trinke. Und sie spricht, trinke, also nicht nur er, sondern auch die Kamele. Ich will deine Kamele auch trinken. So möge sie diejenige sein, die du deinem Diener Isaak bestimmt hast. Gott hat eine Frau bestimmt. Und ich will daran erkennen, dass du an meinem Herrn Barmherzigkeit getan hast. Vers 44. Und sie zu mir sagen wird, trinke, jetzt berichtet er, ich will deinen Kamelen auch schöpfen. So möge doch diese die Frau sein, die der Herr dem Sohn meines Herrn bestimmt hat. Später erzählt er im Hause, was ihm da passiert ist. Und dann müssen sie zugeben, also Gott hat offenbar hier geführt. Und sie sind auch bereit, ihre Schwester ziehen zu lassen. Also 1. Mose 24 ist ein schönes Beispiel von Einzelführung. Ja, ich glaube, ich höre am besten hier auf. Und dann können wir morgen Nachmittag um 16 Uhr dann Fortsetzung machen. Dazu gibt wahrscheinlich Herr Stiller noch einiges bekannt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Oder Herr Pfeiffer, Entschuldigung. Ja, er ist heute dran. Ich nehme an, es geht um die Stellung der Tochter unter dem Vater, oder? Es gibt eine Stelle in 1. Korinther 7, wo Paulus voraussetzt, dass der Vater bestimmen könnte, ob die Tochter heiratet oder nicht. Ich denke nicht, dass es eine Stelle gibt, die sagt, dass es so sein muss. Ich sprach jetzt einfach von einem Präzedenzfall. Und interessanterweise ist es hier so, dass die Pflicht, dass den jungen Leuten die Pflicht zur Heirat enthoben wird. Natürlich, wenn sie sich lieben, dann könnte es sein, dass der Vater dann einwilligen will, es sei denn, er wirklich ein sturer Vater war. Aber es kann ja ein solcher Fall vorkommen bei jungen Leuten, die gar nicht vorhatten, sie zu heiraten. Sie stolpern einfach in die Sünde durch eine flüchtige Beziehung. Und in dem Fall will der Vater wahrscheinlich weise handeln und sagt, nein, in diesem Fall besser nicht. Das heißt, sie sind nicht verpflichtet zur Eheschließung. Aber die umgekehrte Frage hebt sich. Ist man durch die Entscheidung des Vaters verpflichtet zur Eheschließung oder nicht? Das ist eine andere Frage, die die Schrift, soviel ich weiß, nicht beantwortet. Das ist eine gute Frage. Sie ergeht aus den Übersetzungen, die wir haben. Das Problem ist ein Übersetzungsproblem. Nicht ein Textproblem, sondern ein Übersetzungsproblem. Der Text in 1. Mose 2 erfordert nicht diese Reihenfolge, die jetzt geschildert wurde, sondern lässt durchaus zu, dass der ganze Text innerhalb von Kapitel 1 stattfindet, beziehungsweise die Geschichte von der Schöpfung geht ja bis zu Kapitel 2, Vers 4, oder 3 bis 4. Und dass also diese Geschichte innerhalb dieser Geschichte stattfindet. Der Text wird oft so übersetzt, als ob es so aussehe, wie Sie es eben geschildert haben. Aber ich habe am Text gearbeitet, ich habe auch mit Professor Külling in Basel gesprochen, wir haben mit dem Text gearbeitet und er fordert nicht diese Reihenfolge, sodass kein Widerspruch bestehen muss zwischen der Aussage in 1. Mose 2, Vers 18, das ist nicht gut, und der Aussage vom selben Kapitel, Vers 4 dürfte es sein, oder vor dem, oder am Ende von Kapitel 1 sogar, es war alles gut. Aber auf den ersten Blick, auf unsere Übersetzung, scheint das so zu sein, wie Sie sagen. Nun, erstens müssen wir festhalten, dass Zweigeschlechtlichkeit ein Plan Gottes ist in Kapitel 1. Er schuf sie Mann und Frau, lasst uns Menschen im Bilde Gottes schaffen. Gott tut nichts ohne einen Vorsatz. Gott tut nichts ohne nach einem Plan, den er sich vorher gedacht hat. Ja. Das muss also festgehalten werden. Aber was die Gottessohnschaft betrifft, wenn in irgendeiner Sprache, nehme ich an, aber besonders in unseren Sprachen, mit denen wir bekannt sind, wenn ein Terminus, ein Begriff gebraucht wird, dann ist uns bekannt, dass normalerweise oder sehr oft dieser nicht nur eine besondere Form hat, sondern mehreres bedeuten kann. Und so auch der Begriff Gottes Sohnschaft. Er kann sich auf den Menschen beziehen, er kann sich auf die Engel beziehen, er kann sich auf den Christus beziehen, der von einer Jungfrau Maria geboren ist, aber vom Heiligen Geist und somit Gottes Sohn. Damit soll noch nicht gesagt werden, dass Gott nicht Zweigeschlechtlichkeit geplant hätte. Vielleicht komme ich nicht ganz mit, aber ich weiß nicht genau, was Sie mit der Gottessohnschaft sagen wollten in Bezug auf Geschlechtlichkeit. Wollten Sie sagen, die wären nur männlich? Nun, es ist noch nicht gesagt, dass die Gottessöhne in 1. Mose 6 Engel waren. Sie können durchaus, der Ausdruck kann sich durchaus auf die Nachkommen Seths beziehen. Wir können vom Text her nicht genau sagen, was sie waren, aber wir müssen nicht sagen, dass sie Engel waren. Die Engel sind übrigens geschlechtslos. Und somit ist von daher auch nicht zu sagen, dass sie nur ein Geschlecht hätten. Sie heiraten nicht, sagt Jesus. Wir haben keine Ursache zu glauben an Geschlechtlichkeit. Aber Gottes Sohnschaft kann sich auch auf Frauen beziehen. Ja? Aber vielleicht sollten wir nicht zu lange hier stehen bleiben, wenn ich hier abschließen darf, sind vielleicht noch andere Fragen. Vielleicht können wir hinterher noch das weiterführen. Sind noch andere Fragen? Ja? Das macht nichts. Ja? You speak English? No. Ah, okay. Sprechen Sie Deutsch. Ja. Der ungesetzliche Geschlechtsverkehr wird manchmal zu stark eingeschätzt, wird manchmal zu gravierend beschrieben. Er ist Sünde, aber er schließt nicht von der Gnade Gottes aus. Wenn wir ihn bereuen und uns zu Jesus wenden, über den wir ja zu Gott kommen, dann ist Vergebung sofort da und die Rückkehr ist da. Sie sind von einer Kirche rausgeschmissen worden, wie Sie sagen, ausgeschlossen. Nicht? Wie? Nein, ich meine, waren Sie katholisch? Sie waren evangelisch. Lutherische Kirche? Oder Pfingstkirche? Baptisten, ja? Und sie wurden aus dieser Kirche ausgeschlossen. Ja, eben. Das ist eine Organisation. Aber das heißt nicht, dass sie nicht Zugang haben zur Gnade Gottes. Ja? Ich weiß nicht, wie diese Kirche das alles handhabt. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Und dann können wir ohne weiteres wieder zurück in die Gnade Gottes. Sie schließt nicht ewiglich aus dem Himmel. Wie Satan, der ist ausgeschlossen, das stimmt, ja. Aber nicht wir. Denn dazu ist ja gerade Jesus gekommen, damit wir, die wir uns von Gott gewandt hatten, wieder zurückkommen sollten. Ja?
Bitte schön. Sonst könnte niemand.
Dann könnte niemand kommen, ja. Wir sind alle gleich Sünder. Weiter?
Und das wird zum Beispiel gesagt. Ich sprach noch von dem alten Testament, weil die dass
Ja. Können Sie sich noch eine Möglichkeit vorstellen?
Beide waren vorher ungläubig. Der eine hat es zum Glauben gekommen und wollte sich deswegen nicht scheiden lassen, es sei denn, dass der Ungläubige es möchte.
In Korinth haben wir das. In Korinth ist das Problem. Paulus hat gesagt, vielleicht zu Hintergrund, ja. Paulus hat gesagt, Christen sollten nicht mitmachen mit den Sünden der Welt, sie sollten sich reinhalten. Jetzt war das aber für sie noch nicht deutlich genug. Paulus hatte darüber noch nicht genug gesagt. Und sie fragen sich offenbar, ja, müssen wir dann keinen Verkehr haben mit Ungläubigen? Und Paulus sagt, so war das nicht gemeint, denn dann müsstet ihr ja den Planeten räumen. Und das ist nicht der Sinn der Sache. Gott rettet uns, während wir auf dieser Welt sind.